Ich hatte ja in den letzten Tagen viel Zeit und habe die Zeit unter anderem auch damit genutzt, mir Predigten anzuhören oder anzuschauen. Und da bin ich auf eine Predigt gestoßen von Brian Houston. Ich weiß nicht, wer den kennt. Soweit ich weiß, der Hauptpastor von Hillsong in Australien. Und der hat über Erfolg gepredigt. Und ich war schon kurz davor, das Programm zu wechseln, weil ich solche Predigten eigentlich nicht mag. Wo man mir sagt, dass ich einfach glauben muss und dann wird Gott mich mit Reichtum überschütten und dann, ihr kennt das, denke ich, alle. Aber Brian Houston hat dann was ganz anderes gepredigt und es hat mich echt, es hat mich überrascht und es hat mich gepackt irgendwie. Ein paar von diesen Gedanken würde ich euch gern weitergeben. Also es ist nicht die Predigt von Brian Houston, aber so, es hat mich so ein bisschen inspiriert, mal darüber nachzudenken, über Erfolg. Ich weiß nicht, wie ihr Erfolg definieren würdet. Es gibt ja so Worte, die benutzen wir ständig und von denen wissen wir irgendwie, was sie heißen. Aber wenn man uns dann fragt, wie würdest du eigentlich dieses Wort definieren, dann wird es dann manchmal doch ein bisschen schwierig. So, habe ich mal nachgeguckt. Ich habe nicht zuerst in Wikipedia geguckt, sondern im Duden. Der Duden definiert Erfolg als ein positives Ergebnis einer Bemühung. Eintreten einer beabsichtigten, erstrebten Wirkung. Und Wikipedia schreibt, Erfolg ist das Erreichen selbst gesetzter Ziele. Weiß es auch nicht, ob das so richtig ist. Dann haben wir gedacht, dann gucke ich einfach nach ein paar Zitaten. Habe ich auch ein paar schöne gefunden. Henry Ford zum Beispiel, der Erfinder der Ford-Autos und des Fließbands. Der hat gesagt, Erfolg besteht darin, dass man genau die Fähigkeiten hat, die im Moment gefragt sind. Auch mal ganz nett. Oder Jacques Tati, ein französischer Schauspieler, der hat auch eine interessante Definition von Erfolg. Oder nicht Definition, aber er hat gesagt, Ärzte haben es am besten von allen Berufen. Ihre Erfolge laufen herum und ihre Misserfolge werden begraben. Ich hoffe, dass keine Ärzte hier sind. Ich weiß nicht, an was du denkst, wenn du an Erfolg denkst. Ich glaube, wenn ich an Erfolg denke, an erfolgreiche Leute, wenn ich daran denke, habe ich Erfolg, dann denke ich oft so in Kategorien von Karriere oder von Reichtum, von Wohlstand. Jetzt, ich persönlich tue mir ein bisschen schwer. Ich weiß nicht, ob sich Helmut und Thomas noch daran erinnern. Wir haben uns vor ein paar Jahren mal im Spaß darüber unterhalten, wie das aussehen könnte, wenn man meinem Gehalt, wie es heute in vielen Unternehmen üblich ist, eine Erfolgsbeteiligung irgendwie noch zuordnen würde. Und da haben wir uns überlegt, an was man das wohl messen würde. Den Erfolg eines Pastors. An den Zahlen der Taufen, da haben wir gesagt, das ist auch schlecht, da wird man es womöglich so machen wie Karl der Große. Oder in dieser Zeit eben, dass man die Leute dann mit dem Schwert zur Taufe zwingt oder so. Und wir haben festgestellt, egal an was wir das eigentlich festmachen, das sind immer eigentlich irgendwelche Äußerlichkeiten, um die es uns eigentlich nicht geht. Aber heutzutage wird ja alles gemessen und ich glaube, ein Teil der Probleme, die wir heute sehen in unserer Wirtschaft, die liegt eben daran, dass die Leute erfolgsorientiert, erfolgsbeteiligt entlohnt werden und dass es da nicht darauf ankommt, ob es dem Unternehmen langfristig gut tut, sondern dass es darum geht, kurzfristige Erfolge zu erzielen. Und von daher ist Erfolg so eine zweischneidige Sache. Wir werden das im Lauf der Predigt hoffentlich auch verstehen, auch bei uns selber, dass Erfolg zwei Seiten hat und eben nicht immer ganz positiv ist. Der Gedanke, den Brian Houston an den Anfang seiner Predigt gestellt hat und der mich dann letztendlich dazu gebracht hat, die Predigt anzuhören, war, dass er gesagt hat, was wir wollen, ist Erfolg, aber was wir brauchen, ist Weisheit. Und er hat dann eigentlich hauptsächlich über Weisheit gepredigt. Gegen Ende hat er dann doch noch über Geld gepredigt. werde ich heute dann doch eher zurückstellen. Aber ich fand diesen Gedanken so interessant. Was wir wollen, ist Erfolg. Und was wir brauchen, um erfolgreich zu sein, so formuliere ich es jetzt einfach, das ist Weisheit. Brian Houston hat es in der Predigt dann nicht erklärt, aber ich habe mich dann hingesetzt und habe mal so ein bisschen geforscht über Weisheit und über Erfolg oder wie die Bibel denn das da auch nennt, Segen. Und habe festgestellt, dass es da ganz, ganz wichtige Zusammenhänge gibt. Und manche von euch kennen Guntram Dillinger, der ist ab und zu zum Predigen hier, dem würde diese Predigt heute richtig gut gefallen. Ich habe heute ganz viele Bibelstelle aus den Sprüchen, wo ganz viele Weisheiten Gottes drin sind. Und die würde ich euch heute gern weitergeben. Und zwar möchte ich euch ein paar Verse vorlesen aus Sprüche 3. Und die lese erstmal ein bisschen unvollständig vor. Da heißt es, sie besitzen ist besser als Silber, wertvoller als das reinste Gold. Sie ist kostbarer als Edelsteine. Nichts, was man sich wünschen könnte, ist mit ihr vergleichbar. Mit der rechten Hand bietet sie dir langes Leben, mit der linken Wohlstand und Ansehen. Sie erfüllt dein Leben mit Glück und Sicherheit. Sie ist der wahre Baum des Lebens. Wer sie erlangt und festhält, kann sich glücklich preisen. Ich habe mir gedacht, ich mache ein bisschen ein Rätsel draus, aber jetzt habe ich festgestellt, das Rätsel habe ich eigentlich selber schon kaputt gemacht durch die Einleitung. Ich lese den ersten Vers noch mit dazu. Wie glücklich ist der Mensch, der die Weisheit gefunden und Erkenntnis erlangt hat. Und dann kommen diese ganzen Dinge, die er sagt, es ist besser als Gold, besser als Silber, besser als Edelsteine. Mit der rechten Hand bietet die Weisheit dir langes Leben und mit der linken Wohlstand und Ansehen. Es ist also genau dieser Gedanke, wenn wir erfolgreich sein wollen, wenn wir möchten, dass unser Leben von Erfolg gekrönt ist, wenn wir Weisheit möchten, wenn wir langes Leben möchten, wenn wir vielleicht auch Wohlstand möchten, dann ist der Weg dazu offensichtlich die Weisheit. Und ich habe mich gefragt, warum preist der Salomo die Weisheit so hoch an? Also die Sprüche sind ja vom König Salomo, denke ich, wissen die ja die meisten. Warum preist Salomo diese Weisheit so hoch an? Und dann bin ich in Sprüche 9, Vers 10 auf diesen Vers gestoßen. Also ich bin nicht wirklich drauf gestoßen. Ich habe nach ihm gesucht, weil ich gewusst habe, dass er da ist. Und ich denke, viele von euch kennen den auch. Am Anfang der Weisheit steht... Nein, Erkenntnis ist aber auch dabei. The fear of the Lord, genau. Die Furcht Gottes. Am Anfang der Weisheit ist die Gottesfurcht. Die Kenntnis des Heiligen ist Einsicht, ist der Vers 9, der Vers 10. Und das sind genau diese beiden Begriffe, die im Vers 13, den wir oben gelesen haben, auch vorkamen. Anfang der Weisheit, oder Luther sagt, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang und die Kenntnis des Heiligen ist Einsicht. Da habe ich gedacht, das ist interessant. Weisheit beginnt offensichtlich damit, dass wir Gott kennenlernen. Also in diesem Vers 10 vom Kapitel 9 von den Sprüchen heißt es, der Anfang der Weisheit ist die Gottesfurcht, die Kenntnis des Heiligen ist Einsicht. So, das hat also was damit zu tun, dass wir Gott kennenlernen, dass wir merken, wer Gott eigentlich ist und dass wir, und jetzt müssen wir uns überlegen, was heißt Furcht Gottes. Wer von euch hat Angst vor Gott? Braucht ihr jetzt nicht zu melden. Ich denke, manche von uns haben Angst vor Gott. Und jetzt ist halt die Frage, was verstehen wir darunter? Also ich denke, Angst vor Gott zu haben, ist sicherlich nicht das, was Gott will. Also meine Kinder, ich möchte, dass sie Ehrfurcht vor mir haben, aber nicht, dass sie Angst vor mir haben. Und ich denke, dass Gott ähnlich geht. So, was Gott möchte, ist Ehrfurcht. Ist Respekt. Ist ihn als denjenigen anzuerkennen, der er ist. Und deswegen denke ich, dass die zwei Sachen auch zusammengehören. Wir müssen Gott erkennen als derjenige, der er ist. Und ich erkläre euch das gleich noch weiter. Und dann, wenn wir erkannt haben, wer er ist, dann ist wichtig, dass wir uns entsprechend verhalten aufgrund dessen, was wir erkannt haben. Also, das heißt, ich erkenne an, dass Gott derjenige ist, der die Regeln aufstellt. Bitte? Was bringt Sucht? Also. Ja. Das ist halt nicht mein Thema. Wenn man es richtig macht, nicht. Okay. Da können wir uns nachher vielleicht privat drüber unterhalten. Also, Gott ist derjenige, der die Regeln aufstellt. Viele Leute stellen heute selber ihre Regeln auf. Viele Leute leben nach Regeln, die sie selber gemacht haben. Ah, das sehe ich nicht so. Wir haben ja zurzeit immer wieder mit Paaren zu tun. Okay, die Motorrad fahren. Nein. Die heiraten wollen. Und da ist immer mal wieder auch die Frage, und ich bin froh, dass wir da bei den allermeisten Paaren eigentlich offene Türen einrennen. Wie verhält man sich vor der Ehe? Da geht es um, was weiß ich, Geschlechtsverkehr vor der Ehe oder Zusammenziehen vor der Ehe und so. Und da bin ich eigentlich ganz froh, dass ich da bei vielen Paaren nicht viel Überzeugungsarbeit leisten muss, weil die sagen, nee, wir machen unsere Regeln nicht selber, sondern Gott ist derjenige, der die Regeln aufstellt. Und wenn Gott sagt, dass es eben einen Unterschied gibt zwischen vor der Ehe und nach der Ehe und dass wir eben vor der Ehe nicht schon so leben können, wie wir nach der Ehe leben dürfen, weil Gott es eben so aufgestellt hat, dann ist es ein Anerkennen dessen, dass Gott die Regeln aufstellt. Wenn ich sage, Gott hat gesagt, wir sollen ehrlich sein, und es für mich heißt, dann bin ich eben auch bei der Steuererklärung ehrlich, dann halte ich mich im Straßenverkehr an gewisse Regeln, weil Gott gesagt hat, wir sollen der Obrigkeit untertan sein und so und weiter und so fort, dann erkenne ich an, dass Gott die Regeln gemacht hat und ich halte mich auch daran. Und dann erkenne ich natürlich auch an und sehe, dass er derjenige ist, der notwendigerweise, oder wenn es notwendig ist, eben auch Konsequenzen zieht. Also wir würden jetzt vielleicht sagen Strafen, jetzt kommen wir dann vielleicht doch in den Bereich, den Augustin gerade vorher angesprochen hat. Und dass Gott eben nicht einfach fünfe gerade sein lässt, sondern dass Gott auch Konsequenzen ziehen muss, wenn wir beschlossen haben, uns nicht an die Regeln zu halten. Das hat auch was mit Ehrfurcht, mit Gott anzuerkennen zu tun. Das heißt, ich erkenne und ich erkenne an, dass Gott derjenige ist, der mich gemacht hat. Er ist mein Schöpfer, er ist derjenige, der diese Welt gemacht hat, aber der auch mich gemacht hat. Ich bin nicht einfach ein Zufallsprodukt, irgendwie entstanden durch irgendwelche biochemischen Reaktionen, sondern ich bin von Gott gewollt. Gott hat mich gemacht. Und deswegen ist er auch derjenige, der weiß, was gut für mich ist. Er hat mich konstruiert. Er weiß, wie mein Körper funktioniert. Er weiß, wie meine Seele funktioniert. Er weiß, wie Körper, Seele und Geist alle zusammen harmonieren. Und er weiß, was gut für mich ist. Und wenn ich all diese Dinge sehe und anerkenne, wenn ich sage, Herr, du bist der Schöpfer, du bist der Herr, du bist derjenige, der weiß, was richtig und was falsch ist, und dann verhalte ich mich entsprechend. Dann sage ich, Herr, ich möchte mich an das halten, was du mir zu sagen hast. Das finde ich, das ist eine gute Umschreibung dessen, was es heißt, Furcht des Herrn zu haben. Ich erkenne an, dass Gott über mir steht, dass er Macht über mich hat und ich möchte mich nach dem richten, was er mir zu sagen hat. Weisheit beginnt also damit, dass wir Gott kennenlernen und ihm folgen. Dass wir das tun, was er von uns möchte. Und die Frage ist, wie lernen wir Gott kennen? Wie bekommen wir raus, wer Gott ist? Und da ist schon ganz viel darüber geredet. Ich möchte es jetzt auch heute Morgen nicht noch sehr viel länger ausführen. Wie können wir Gott kennenlernen? Was würdet ihr sagen? Durch Jesus, genau. Jesus hat gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Also wenn wir Jesus kennenlernen, lernen wir Gott kennen. Jetzt haben wir allerdings das Problem bloß ein bisschen verlagert von Gott auf Jesus. So, wie lernen wir Gott, / und oder Jesus kennen? Durch sein Wort, genau. Damit meinst du die Bibel, genau. Also, wenn ich Gott kennenlernen will, dann sollte ich sein Wort lesen. Unsere große Tochter war heute Morgen bei uns zu Besuch. Die hat ein Auto ausgeliehen, was wir heute zurückgeben mussten. Die war gestern auf einer Hochzeit und die hat uns eine Geschichte erzählt von einem jungen Mann, der gestern geheiratet hat, aus der Ulmer Gemeinde, und der um seine jetzige Frau zu gewinnen, wie lange war er weg? Ein paar Wochen, war in Kamerun, und für die Zeit, wo er weg war, hat er ihr Briefe dagelassen, für jeden Tag einen Brief. Die waren alle überschrieben mit, warum ich gerade mit dir essen gehen möchte. Und ja, siehste, ihr jungen Männer, die ihr noch nicht verliebt, verlobt, verheiratet seid, könnt ihr euch einmal merken. Und glaubt ihr mir, dass die junge Frau den jungen Mann durch diese Briefe kennengelernt hat? Also ein Teil jedenfalls, aber immerhin. Und so hat Gott uns auch Liebesbriefe geschrieben. Mehr als ein paar. Da kann man richtig lang dran lesen. Manche sagen irgendwie, das ist langweilig und die verstehe ich nicht. Ja, Gott ist manchmal vielleicht auch ein bisschen kompliziert. Gott musste auch darauf achten, dass es jeder zu allen Zeiten verstehen kann, nicht so sehr missverstehen könnte. Und das ist, glaube ich, auch nicht so ganz wichtig. Ich glaube, wenn du heute meine Liebesbriefe mit scharfer Lupe lesen würdest, würdest du vielleicht auch das eine oder andere finden, wo du sagst, na Wolfgang, also das kann man ja so nicht genau sagen. Von daher denke ich, hat Gott es schon ganz gut gemacht, und deswegen sollten wir diesen Brief, den er uns da geschrieben hat, immer wieder zu Gemüte führen. Dem Josua hat Gott gesagt, über dieses Gesetzbuch sollst du immer reden, Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, genau so zu handeln, wie darin geschrieben steht. Und jetzt gibt's noch eine Verheißung zum Schluss. Dann wirst du auf deinem Weg Glück und Erfolg haben. Also wenn du Glück und Erfolg haben möchtest in deinem Leben, dann musst du über dem Buch Gottes, über der Bibel nachsinnen, Tag und Nacht. Damit kriegen wir Erkenntnis Gottes, damit kriegen wir Weisheit und damit kriegen wir letztendlich dann Glück und Erfolg. Wie können wir Gott noch kennenlernen? Durch den Heiligen Geist, sehr gut. Jesus hat gesagt, er wird den Heiligen Geist senden, der uns in alle Wahrheit leiten wird. Wie viele von euch haben die Bibel gelesen, bevor sie sich bekehrt haben? Ein paar. Nicht so sehr viele. Wer von euch hat, also ich möchte jetzt nicht sagen etwas, aber einiges verstanden in der Bibel, bevor er gläubig geworden ist? Oder wie viele von uns sind davor gehockt und haben gesagt, keine Ahnung, was da steht? Also mir ging es jedenfalls so. Ich habe die Bibel gelesen, regelmäßig, jeden Tag ein Kapitel. Und ich habe mir gedacht, also klar, du liest und du siehst, ja, Jesus war da und er hat Kranke geheilt und was weiß ich. Aber wirklich verstanden, oder ich habe es von vielen gehört, die gesagt haben, ich bin früher in die Kirche gegangen, ob jetzt evangelisch oder katholisch. Also in dem Fall, glaube ich, waren es dann eher die Katholischen, die gesagt haben, da gab es dann jeden Sonntag Evangelienlesung. Dann sage ich, aber da habt ihr es doch gehört. Und da habe ich immer wieder gehört, du, das ging da rein und da raus. Ich habe nichts verstanden. Aber wenn dann der Heilige Geist in unser Leben kommt, und wann kommt er? Wenn wir uns bekehren, wenn wir unser Leben Jesus zur Verfügung stellen, wenn wir diesen Herrschaftswechsel in unserem Leben vollziehen, dann schenkt uns Gott den Heiligen Geist, er schenkt diese Wiedergeburt, dann fängt ein neues Leben in uns an und plötzlich geht dir der Seifensieder auf. Also nicht in allen Stellen wirst du alles sofort verstehen, aber bei mir war es echt ein Unterschied, wo ich gemerkt habe, so innerhalb eines Jahres, sagen wir mal, wie sich das total verändert hat. Und zwar nicht bloß deswegen, weil ich mehr wusste und die Dinge dann eher zusammengepasst haben, sondern weil ich einfach mehr verstanden habe. Heiliger Geist, was noch? So, was kann man auch machen, wenn man jemanden kennenlernen will? Habt ihr schon mal mit Leuten geredet, um sie kennenzulernen? Macht man, glaube ich, schon so. Und das können wir mit Gott auch machen. Jetzt sagen manche Leute, ja klar, wenn ich mit meiner Frau rede, da kommt dann ja auch was zurück. Da kommt sogar ganz viel zurück. Und ab und zu kann ich auch noch was sagen. Aber wie ist es mit Gott? Wenn ich mit Gott rede, da habe ich irgendwie ganz viel Zeit zu reden und ich habe den Eindruck, da kommt irgendwie gar nicht so viel zurück. Ja, dieses Ohr, das müssen wir ein bisschen trainieren. Das ist schon richtig, dass es manchmal nicht ganz so einfach ist. Und trotzdem würde ich jetzt mal sagen, dass jeder, der mit Gott geredet hat, auch von Gott gehört hat. Und dass wir auch im Gebet Gott kennengelernt haben. Ich möchte dich einfach ermutigen, diese Schritte zu tun. Lies in Gottes Wort, bete, rede mit Gott. Dank ihm für den Heiligen Geist, der in dir ist. Und wenn du dein Leben noch nicht Jesus gegeben hast, dann tu das, damit diese Verbindung richtig funktioniert. Und speziell in unserem Fall geht es ja jetzt nun darum, dass wir gesagt haben, wir möchten Gott kennenlernen, damit wir Weisheit bekommen. In Jakobus 1, Vers 5, da schreibt der Bruder Jesu, fehlt es aber einem von euch an Weisheit, was soll er dann tun? Genau, dann soll er sie von Gott erbitten. Gott wird sie ihm geben, denn er gibt allen gern und macht niemanden einen Vorwurf. Fand ich echt schön. Also wenn du zu wenig Weisheit hast, dann bitte Gott um Weisheit und er wird sie dir geben. Und jetzt habe ich ja angefangen, eigentlich mit diesem, jetzt habe ich viel über Weisheit gesagt, aber eigentlich habe ich ja angefangen, euch den Mund wässrig zu machen zu dem Thema, wie wir erfolgreich sein können. Jetzt die Frage mit dem Erfolg oder biblisch ausgedrückt mit dem Segen. Kann Gott uns segnen? Ja, schon. Ja. Aber die Frage ist, und ich stelle das nochmal, und lass dich mal so ein bisschen auf dich wirken. Kann Gott dich segnen? Nachfrage, damit du verstehst, in welche Richtung diese Frage geht. Wie gehst du mit dem Segen um? Ich möchte euch ein paar Beispiele sagen. Denkt an das Volk Israel. Das Volk Israel war in Ägypten. Hunderte Jahre in Sklaverei. Und sie haben zu Gott geschrien. Und sie haben gesagt, Gott, befreie uns aus der Sklaverei. Und dann hat Gott gesagt, okay, ich befreie euch aus der Sklaverei, ich bringe euch in ein neues Land, ich gebe euch ein Land, in dem Milch und Honig fließt und ich lasse euch in Frieden wohnen. Alles, was ich möchte, ist, dass ihr mir treu bleibt. Und dann hat Gott sie gesegnet und er hat alles wahrgemacht, was er gemacht hat. Und was hat das Volk getan? Ja, gut, Motzen und Murren, das war auf dem Weg. Aber hinterher, sie haben ihn vergessen, sie haben ihn betrogen, sie sind anderen Göttern nachgelaufen. Gott hat sie gesegnet, aber der Segen wurde ihnen zum Verhängnis. Während sie in Ägypten in der Sklaverei waren, da haben sie zu Gott gerufen. Als es ihnen nachher gut ging, haben sie andere Götter gehabt. Die bösen, bösen Israeliten. Wir spulen ein paar hundert Jahre vor. 1945 hat auch ein Volk zu Gott gerufen. Aus ausgebombten Kirchen und Wohnzimmern. Was hat man Gott nicht alles versprochen? Unser Volk hat viel gebetet in der Zeit. Manche Leute haben sogar Buße getan über das, was passiert ist. Ich war, also das vielleicht bloß ganz kurz eingeschoben, kürzlich echt schockiert. Da habe ich auf Bibel TV eine Sendung gehört, wo sie Leute interviewt haben in Berlin, ob Deutschland heute noch eine Verantwortung für den Holocaust hat. Und da gab es also Leute, die gesagt haben, wie, das interessiert mich alles nicht, das ist so lang her. Das hat mit uns nichts mehr zu tun. Und dann haben sie einen jungen Mann gefragt, da drüben sei ein koscheres Restaurant, auf das immer wieder dann Anschläge verübt worden sind, wo sie Scheiben eingeschlagen haben und einen Saukopf vor die Tür gelegt haben und so. Und dann haben sie gefragt, ob er wüsste, dass es da ist. Sagt er, ja. Ja, würdest du da hingehen? Nee. Warum nicht? Ich mag die Juden nicht. Ja, warum nicht? Ah, die passen nicht hierher. Er hat noch irgendwas von Deutschen gesagt und haben mir gedacht, warum macht ihn jetzt eigentlich niemand darauf aufmerksam, dass der Jude auch Deutscher ist. Aber ich habe so gemerkt, so wirklich im Bewusstsein unseres Volkes, oder jedenfalls in Teilen unseres Volkes angekommen, ist es noch nicht, was damals passiert ist. Na, wie auch immer. Also das deutsche Volk hat zu Gott geschrien, und obwohl ich persönlich glaube, dass wir es nicht verdient hatten nach dem Krieg, haben wir einen Aufschwung erlebt, der, glaube ich, in dieser Welt seinesgleichen sucht. Wir sind heute eine der reichsten Nationen dieser Welt. Wir sind von Gott dermaßen gesegnet worden. Und wenn du siehst, was heute ist, wie sehr unser Volk von Gott wegläuft, wie sehr Gottes Gebote mit Füßen getreten werden, da denke ich mir, wir können schon mit den Fingern auf die Juden zeigen. Aber ich glaube, was wir machen, ist eigentlich genau dasselbe. Die Frage ist, wie gehen wir mit Segen um? Kann Gott uns segnen? Da gibt es diesen Satz, der heißt, je höher der Berg, desto stärker der Wind. Ich weiß nicht, ob ihr das so kennt, von den Wanderungen. Man läuft unten los, da ist alles schön warm. Und dann kommst du auf 2000, 2500 Meter oder sowas an. Man ist erstmal ganz frisch und da oben weht ein ganz ordentlicher Wind. Und je mehr Gott dich segnet, desto eher ist auch der Versucher da, der versucht, diese Segnungen gegen dich zu drehen und diese Segnungen dazu zu verwenden, damit du dich von Gott abwendest. Ein drittes Beispiel, was ich persönlich ganz, ganz tragisch finde, ist König Salomo. König Salomo, der als junger König auf den Thron kommt und der von Gott so dieses Feenerlebnis hat, aber halt in echt diesmal. Gott kommt in der Nacht zu ihm und sagt, Salomo, du kannst dir wünschen, was du willst. Und ich werde es dir geben. Und dann sagt Salomo, weißt du, ich bin noch so jung, ich habe so viele Entscheidungen zu treffen. Ich möchte weise sein. Ich möchte die richtigen Entscheidungen treffen. Und dann sagt Gott zu ihm, Salomo, weil du nicht um Weisheit, um Macht, um ein langes Leben gebeten hast oder um den Tod deiner Feinde, deswegen will ich dir geben, um was du gebeten hast. Du bekommst Weisheit, wie sie kein Mensch vor dir und nicht nach dir gehabt hat. Und obendrauf als Sahnehäubchen bekommst du Reichtum und ein langes Leben und dass du über deine Feinde herrschen wirst und so weiter und so fort. Ich habe mir gedacht, der Mann hat alles richtig gemacht. Aber im Neuen Testament heißt es, schaut auf diejenigen, an die euch im Glauben vorangegangen sind und schaut auf ihr Ende. Ende. Und jetzt schauen wir uns das Ende vom Salomo an. Wie ist Salomo geendet? Er hat fremden Göttern gedient. Und warum? Weil er so viele Frauen hatte. Und zwar Frauen aus fremden Völkern. Weil der Salomo, der hatte, glaube ich, 300 oder 200 Hauptfrauen und 800 Nebenfrauen oder so. Mir geht es jetzt nicht um die Vielweiberei. Aber der Salomo, der hat vielleicht auch aus Machtkalkül Frauen geheiratet aus fremden Völkern. Und diese Frauen sind ihm zum Verhängnis geworden. Und auch das sollten wir uns ganz, ganz dick hinter unsere Ohren schreiben. Das ist was, wovor Gott uns immer wieder gewarnt hat. Im Alten Testament und im Neuen Testament. Das ist eine ganz, ganz schwierige Geschichte, wenn Ehepaare nicht miteinander denselben Weg gehen können. Wenn du verheiratet bist und dein Partner nicht den Weg mit dir geht, dann bleib bei ihm und mach das Beste draus. Aber wenn du vor der Wahl stehst, dir einen Partner zu suchen, der Jesus nachfolgt, oder einen Partner zu suchen, der es nicht tut, dann warnt uns die Bibel immer wieder davor, uns zusammen jochen zu lassen, mit Menschen, die andere Wege gehen. Und für Salomo war das damals echt ein großes, großes Problem, weil diese Frauen ihn dazu gebracht haben, vom Weg Gottes abzuweichen. Und deswegen immer mal wieder so diese Frage, kann Gott uns segnen? Wie gehen wir mit dem Erfolg um? Wie würden wir damit umgehen, wenn wir plötzlich genügend Geld ist immer so die Frage. Wie viel ist genug? Aber das ist halt nicht mein Thema. Aber wenn wir plötzlich viel Geld hätten. Und seltsamerweise, ich weiß nicht, ob du das so beobachtest, aber mir fällt das immer wieder auf, seltsamerweise sind die Leute, die viel Geld haben, oft diejenigen, die irgendwie die krummen Touren drehen. Es ist die Frage, drehen die krummen Touren, weil sie so viel Geld haben, oder haben sie so viel Geld, weil sie die krummen Touren gedreht haben? Da kann ich jetzt heute nicht in aller Ausführlichkeit drauf eingehen. Aber das mit dem Geld ist so eine Sache. Es gibt so ein paar Probleme mit Geld. Also ohne Geld gibt es natürlich auch Probleme. Klar. Aber auch mit Geld gibt es Probleme. Ja. 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 Gott hat den Ausgang bei Adam und Eva gesehen. Er hat den Ausgang immer gesehen. Und trotzdem gibt er uns immer wieder die Wahl, weil er uns einen freien Willen gegeben hat. Wir müssen uns selber entscheiden. Also Geld. In 1. Timotheus 6, Vers 10, da spricht Paulus, ich habe jetzt hier eine Übersetzung, die ist etwas freier übersetzt, heißt hier den Geldgier, also wörtlich heißt es hier Liebe zum Geld, ist die Wurzel alles Bösen. Manche sind ihr so verfallen, dass sie vom Glauben abgeirrt sind und sich selbst viele Qualen bereiteten. Jemand hat gesagt, das Problem ist nicht das Geld, sondern die Liebe zum Geld. Und die Frage ist, kann Gott dich segnen? Wirst du das Geld lieben oder wirst du das Geld nutzen? Hast du das Geld oder hat das Geld dich? Zweite Gefahr, auf Geld vertrauen. 1. Timotheus 6, Vers 17. Ermahne die, die im Sinne dieser Welt reich sind, nicht überheblich zu werden. Sie sollen ihr Vertrauen nicht auf etwas so Unsicheres wie den Reichtum setzen, vielmehr sollen sie auf Gott vertrauen, der uns alles reichlich gibt, was wir zum Leben brauchen. Kann Gott dich segnen? Oder wirst du dein Vertrauen ins Geld setzen, anstatt in Gott? Dann haben wir diese Versicherung und jene Versicherung. Und dann haben wir noch einen Notgroschen. Und dann haben wir ein bisschen was auf der Bank und so. Ja, ich muss mir keine Sorgen machen. Ich bin gut versorgt. Denkt an den reichen Kornbauer. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, meine Seele, sei frohen Mutes, iss und trink. Ich habe ausgesorgt für viele Jahre. Und Gott sagt, du Narr. Wie leicht ist es für uns, unser Vertrauen aufs Geld zu setzen? Und ich glaube, wenn uns die momentane Krise in Griechenland eines lehrt, dann das, dass es ganz schnell anders kommen kann. Wir können unser Vertrauen nicht aufs Geld setzen, nicht auf den Besitz. Natürlich ist es einfacher und entspannter zu leben, wenn auf deinem Konto genügend Plus ist und du nicht ständig gucken musst, wie du das Minus vermeidest. Aber setzen wir unser Vertrauen nicht in das Geld, in den Besitz. sondern vertrauen wir trotzdem auf Gott. Und es kann vielleicht auch ganz konkrete Auswirkungen haben, indem wir eben manche Versicherungen nicht abschließen, indem wir manches Risiko nicht absichern, weil wir sagen, ich will Gott vertrauen. Da muss jeder seinen Weg finden. Ich möchte auch keinem irgendwelche Vorschriften machen. Ich gucke auch keinen schief an, weil er irgendwelche Versicherungen hat oder nicht hat. Aber das ist wichtig, dass wir nicht glauben, dass wir finanziell, materiell alles absichern können. Und dann heißt es, vielmehr sollen sie auf Gott vertrauen, der uns alles reichlich gibt, was wir zum Leben brauchen. Und ich weiß nicht, ob es da bei euch auch geklingelt hat. Alles, was wir zum Leben brauchen, da habe ich sofort an eine andere Bibelstelle gedacht. Matthäus 6,33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dieses alles, nämlich all das, was wir zum Leben brauchen, zufallen. Das ist der Weg, wie wir aus dem Glauben, aus dem Vertrauen heraus leben können und von Gott versorgt werden. Eine dritte Gefahr: dem Geld dienen. Jesus gibt uns da einen Hinweis in Lukas 16, 10 bis 13. Jesus fährt fort, wer in kleinen Dingen zuverlässig ist, wird es auch in großen sein. Und wer in kleinen unzuverlässig ist, ist es auch in großen. Wenn ihr also im Umgang mit dem leidigen Geld nicht zuverlässig seid, wird euch niemand das wirklich Wertvolle anvertrauen. Wenn ihr mit dem nicht umgehen könnt, was euch gar nicht gehört, wie soll Gott euch dann schenken, was er euch als Eigentum zugedacht hat? Kein Diener kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Er wird den einen vernachlässigen und den anderen bevorzugen. Er wird dem einen treu sein und den anderen hintergehen. Ihr könnt nicht beiden zugleich dienen, Gott und dem Geld. Also ich habe jetzt immer stellvertretendes Geld genommen, aber es kann genauso gut jede andere Art von Besitz sein. Es kann meine Arbeitsstelle sein. Es kann das Ansehen bei dem Menschen sein, dem ich diene, auf das ich vertraue oder das ich liebe. Und ich habe mich gefragt, so, also der Anfang war ja, wie können wir erfolgreich sein? Also wie können wir gesegnet werden? Wie können wir sicherstellen, dass Gott diesen Segen geben kann? Und ich denke, die Strategie muss doch sein, Gott die Angst davor zu nehmen, um es jetzt mal ganz menschlich auszudrücken, dass wir damit falsch umgehen. Gott zu zeigen, du kannst mir Dinge anvertrauen, weil ich werde richtig damit umgehen. So wie Jesus ja sagt, wenn du in kleinen Dingen treu bist, dann kann Gott dir mehr geben. Okay? So, wenn wir gesegnet werden wollen, ist wichtig, dass wir mit dem, was wir haben, treu umgehen. Und das heißt, dass wir mit unserem Besitz, den wir jetzt haben, treu umgehen, dass Gott sehen kann, okay, er oder sie ist mit dem, was ich ihm oder ihr gegeben habe, treu umgegangen, geht richtig damit um, hängt sein Herz nicht dran, nimmt es nicht bloß für eigene Zwecke, unterstützt das Reich Gottes und so weiter und so fort. Und dann ist wichtig, dass wir diese Lücken, diese Dinge, von denen wir gerade gesprochen haben, dass wir die richtig füllen. Nämlich was die Liebe angeht, was das Vertrauen angeht und was das Dienen angeht. Also wenn wir das Geld nicht lieben sollen, was sollen wir dann lieben? Wir sollen Gott lieben. Wenn Gott an erster Stelle steht, wenn wir ihn lieben über alles, dann wird die Gefahr kleiner werden, dass wir das Geld lieben. Wenn wir Gott vertrauen, wenn wir unser Vertrauen auf ihn setzen, wenn wir sagen, Herr, egal ob ich viel oder wenig habe, ich vertraue darauf, dass du mich versorgen wirst, dass du für mich da sein wirst, dann werden wir dem Geld nicht mehr vertrauen müssen. Und das Dritte, wenn wir nicht dem Geld dienen wollen, dann müssen wir uns den richtigen Herrn aussuchen. Dann müssen wir Gott dienen. Und wenn diese Lücken richtig besetzt sind, wenn da überall schon Gott drinsteckt, dann ist die Gefahr sehr viel kleiner, dass da irgendwelche materiellen Sachen reinkommen, die da nicht reingehören. So, zum Schluss noch zwei praktische Dinge, die ich euch gern weitergeben möchte. Manche Leute habe ich auch schon mitbekommen, auch vor allem im christlichen Bereich, die fangen dann an zu beten, dass Gott sie segnet und dass der Erfolg kommt. In Sprüche 22, 29, da sagt uns Salomo, wenn du einen siehst, der in seinem Beruf tüchtig ist, kannst du sicher sein, er wird Königen dienen, nicht gewöhnlichen Leuten. Umgekehrt, wenn du einen siehst, der Königen dient und nicht gewöhnlichen Leuten, dann kannst du davon ausgehen, dass er in seinem Beruf tüchtig ist. Thomas Edison hat gesagt, unsere größte Schwäche liegt im Aufgeben. Der sicherste Weg zum Erfolg ist immer, es noch einmal zu versuchen. Wir können warten darauf, dass Gott den Segen schenkt. Oder wir können uns anstrengen. Frank Lloyd Wright, ein amerikanischer Architekt und Schriftsteller, hat gesagt, der Preis des Erfolges ist Hingabe, harte Arbeit und unablässiger Einsatz für das, was man erreichen will. Oder vielleicht kennst du das, Erfolg ist 10% Inspiration und 90% Transpiration. Ich weiß nicht, ob Transpiration heute noch so bekannt ist. Schwitzen. So, wenn wir aus der Bibel eines rauslesen können, was Erfolg angeht, dann ist es das, dass Gott die Tüchtigen segnet. Das ist im Übrigen was, was im Calvinismus ganz, ganz stark betont wurde, die gesagt haben, Gott segnet immer die Fleißigen. Und deswegen, wenn wir Erfolg haben möchten, dann müssen wir fleißig sein. Oder umgekehrt, wer fleißig ist, der ist erfolgreich. Was ich damit einfach sagen möchte, ist, ich höre immer wieder Zeugnisse von zugegebenermaßen in dem Fall eher von jüngeren Leuten, die sagen, ich habe eigentlich nicht genug gewusst für die Prüfung und ich habe eigentlich nicht genug gelernt, aber Gott hat trotzdem Gnade gegeben, dass ich eine gute Note geschrieben habe. Das ist schön, da freue ich mich immer mit, aber es kann nicht unser Modell sein. Und es kann auch nicht unser Modell sein, dass wir sagen, das Reich Gottes ist mir so wichtig und meine Arbeit ist so unwichtig, ich mache auf der Arbeit eigentlich nur das Nötigste. Weil eigentlich möchte ich meine ganze Energie ins Reich Gottes stecken. Das ist nicht die Art und Weise, wie uns im Neuen Testament gesagt wird, wie wir mit unserem Arbeitgeber umgehen sollen. Paulus sagt, wenn du eine Arbeit tust, dann tu sie von ganzem Herzen als dem Herrn. Es heißt nicht, guck, dass du so schnell wie möglich aus deinem Betrieb rauskommst, damit du möglichst viel für den Herrn tun kannst, sondern das, was wir tun, ob es bei unserem Arbeitgeber ist, ob es im Haushalt ist, ob es in der Familie ist, ob es fürs Reich Gottes ist, wir tun alles so, als ob wir es für den Herrn tun würden. Und das ist das, was was ein gutes Statement abgibt für den Glauben. Und deswegen denke ich, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir an dem Punkt einfach auch uns durch Fleiß auszeichnen, uns durch Treue auszeichnen, uns durch Hingabe auszeichnen, auch für weltliche Arbeitgeber. Das Zweite ist, und das ist mir auch aufgefallen, wenn es um Segen geht, wenn davon gesprochen wird, dass wir Segen bekommen, dann wird ganz, ganz oft davon gesprochen, dass wir Segen weitergeben sollen. Einer der ersten Menschen, die überhaupt so richtig kräftig gesegnet wurden, abgesehen von Adam und Eva, ist Abraham. Und in der Geschichte von Abraham wird in 1. Mose 12, Verse 2 und 3 folgendes uns gesagt. Sagt Gott zu Abraham, ich werde dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. So, das ist der Segen für Abraham. Und dann geht's weiter. Ein Segen sollst du sein. Ich will segnen, die dich segnen. Wer dich verwünscht, den will ich verfluchen. Durch dich sollen alle Geschlechter der Erde Segen erlangen. Also der Abraham wurde gesegnet und Gott hatte gesagt, ich möchte dich zu einem Segen machen für alle Völker dieser Welt. Du kannst es an ganz vielen Stellen im Alten und im Neuen Testament nachlesen. Eine noch, 2. Korinther 9, Vers 6. Das aber bedenkt, wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer im Segen oder überfließend sät, der wird auch im Segen oder überfließend ernten. Und das heißt, wenn du gesegnet sein möchtest, dann stell dir immer die Frage, warum sollte Gott mich segnen? Warum sollte Gott es tun? Weil er durch mich diesen Segen an andere weitergeben kann, ist ein gutes Argument. So, also wenn wir erfolgreich sein wollen, wenn wir gesegnet sein wollen, wenn wir möchten, dass es uns gut geht, dass Gott uns segnet mit was auch immer er uns segnen möchte, dann ist wichtig, dass Gott wissen kann, wir werden richtig mit dem Segen umgehen. Für uns selber, der Segen wird es nicht von Gott wegbringen und wir werden den Segen einsetzen für andere. Lass mich nochmal drei wichtige Punkte zusammenfassen. Wie werden wir erfolgreich? Wie werden wir gesegnet? Indem wir Gott erkennen und ihm folgen. Das zweite, wie beugen wir negativen Folgen des Erfolgs oder des Segens vor? Indem wir Gott in der Mitte unseres Herzens verankern. Indem Gott das Zentrum unseres Lebens ist und bleibt. Und das dritte, wie sorgen wir für frischen Erfolg, für frischen Segen, indem wir ihn nicht für uns behalten. Ihr wisst, was mit einem Gewässer passiert, was nur einen Zufluss hat? Ja, das tote Meer stinkt nicht mehr, aber es ist tot. Da ist ganz viel Segen drin, aber es ist so viel Segen drin, dass alle, die davon trinken, Probleme bekommen. Wir sollen frisches Wasser sein. So müssen wir den Segen weitergeben.